ein, besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit,
auf diese Zeit.
Ein Hoch auf uns, uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, uns, auf jetzt und hin, auf einen Tag Unendlichkeit. Wir haben Flügel, schwören uns ewige Treue, vergolden uns diesen Tag.
Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir können uns ja im Moment vor Feiertagen kaum retten. Wir hatten den 1. Mai, wir hatten das Hafenfest und jetzt noch Pfingsten. Wir kommen aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Fehlt nur noch, dass Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen. Ach nee, lieber nicht, dann haben wir ja einige Feiertage weniger. Wenn Sie sich erinnern, in der letzten Sendung hatte ich Ihnen unter anderem eine Einstimmung auf eine Rumänienreise gegeben, und zwar genauer eine Reise nach Siebenbürgen, wo unter anderem noch Deutsche wohnen, die Siebenbürger Sachsen. Eine Gruppe der Frauenorganisation im BDV, Bund der Vertriebenen, flog ganz im Sinne unserer Radiosendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, in die Heimat der Siebenbürger Sachsen, also auch in die Heimat von Peter Maffay, der am 30. August 1949 in Kronstadt, Siebenbürgen, Rumänien, geboren wurde. Seine Mutter war eine Siebenbürger Sächsin, der Vater Ungarndeutscher. 1963 wanderte die Familie aus Brasov-Kronstadt aus, zurück in die ursprüngliche Heimat Deutschland. Sie zog nach Waldkraiburg in Bayern. Jetzt müsste eigentlich ein Lied von Peter Maffay kommen.
Das Gewissen wehrt sich, es ist bedeckt von Staub. Was ich getan hat, trägt sich längst nicht mehr. Seelen tinkern, wir bleiben blind und taub. Die Sonne brennt ihren Namen auf unsere Haut. Oh, yeah. Abschied vom Glauben, dass alles gut wird. Wir zerbrechen langsam so wie's Eis. Die Giganten kämpfen direkt vor unserer Tür. Und wir warten ab, bis wir uns verlieren. Der Sturm kommt schneller als man denkt. Wir müssen die Zeichen sehen, bevor der Vorhang fällt. Sonst laufen wir auf den Scherben unserer Welt. Sonst laufen wir auf den Scherben unserer Welt. Tiere flüchten in aller Stille. Sie verschwinden, bis man sie nicht mehr sieht. Wir vergessen alles, was früher wertvoll war. Die Schönheit geht und nichts bleibt da. Der Sturm kommt schneller als man denkt. Wir müssen die Zeichen sehen, bevor der Vorhang fällt. Sonst laufen wir auf den Scherben unserer Welt. Sonst laufen wir auf den Scherben unserer Welt. Wenn die Zeit ihren Akt umlegt, ist es auch für uns zu spät. Sehen ein ganzes Stück. Müssen die Zeichen sehen, bevor der Vorhang fällt. Sonst laufen wir auf den Scherben unserer Welt. Sonst laufen wir auf den Scherben unserer Welt. Sonst laufen wir auf den Scherben unserer Welt. Sonst laufen wir auf den Scherben unserer Welt.
Und über Siebenbürgen konnten Sie unserer Mai-Sendung etwas erfahren. Wenn Sie die Sendung verpasst haben sollten, können Sie sie nochmal hören. Und zwar unter dem Link Ost-West-Radio, Antenne Münster, Landsmannschaft Ostpreußen, NRW. Nochmal. Ost-West-Radio, Antenne Münster, Landsmannschaft Ostpreußen, NRW. Von der Geschichte der Siebenbürger Sachsen erzählte uns unser Stadtführer auf einer Runde durch Hermannstadt, der Hauptstadt von Siebenbürgen, Rumänien, Sibiu.
Nun kommen wir jetzt auch zu unseren Siebenbürger Sachsen. Denn die sind ja eng verbunden eigentlich mit der ungarischen Krone. Denn nachdem die Ungarn, die Magyaren, nicht mehr Richtung Westen expandieren konnten, expandieren sie Richtung Osten, versuchen sogar über die Karpaten zu kommen, werden aber in der Schlacht bei Posada von einem kumanischen Fürsten der Walachei aufgehalten. Und so war aber Siebenbürgen schon Teil des Ungarischen Reiches. Und die Mongolen standen ja schon fast vor dem Tor, es gab noch kleinere Völkerwanderungen und so weiter. Und so überlegen sich die ungarischen Könige, sie bräuchten Verteidiger an ihrer Ostgrenze. Die ersten, die sie holen, sind die Segler, die siedeln erstmal im südlichen Teil von Siebenbürgen. Die Segler betrachten sich ja heutzutage noch als die letzten Abkömmlinge der Hunnen. Gehören zwar der ungarischen Minderheit an, sind erzkatholisch, aber man hört, sie sind doch ein eher kriegerisches Volk. Bitte? Der größte Teil der Gegend um Kronstadt, dort hat die Reformation gewirkt, aber wie man von aus dem Haremsweg rauskommt, sind sie eigentlich alle katholisch. Nun, und so werden dann die Segler, weil eben der größte Teil der Eingriffe eher aus dem Osten kam. Und so holt dann Geza, der zweite König von Ungarn, deutsche Kolonisten für diesen frei gewordenen Raum. Was bewegt die Leute im 12. Jahrhundert? Was bewegt die Leute, ihre Heimat zu verlassen und diesen langen Weg nach Siebenbürgen zurückzulegen, sind die großen Rechte, die ihnen versprochen wurden. Erstens, sie siedelten auf dem sogenannten Königsboden. Sie hatten Landeigentum und waren direkte Untertanen des Königs. Das heißt, sie waren steuer- und wehrpflichtig nur gegenüber dem König. Steuerpflichtig auch gegenüber dem Bischof. Aber dort drehen sie das Ganze auch ziemlich schnell zu ihnen zugunsten. Denn irgendwie sorgen diese Kolonisten darauf, dass sie nicht dem Bischof von Karlsburg unterstehen, der nur knapp 90 Kilometer von hier residiert, sondern dem Bischof von Gran, Esterhalom, gut 600 Kilometer von hier entfernt. Da hatten sie dort auch ein wenig Ruhe. Außerdem bekommen sie ziemlich schnell Handelsrecht, das Recht, Zoll einzutreiben, und das Stapelrecht kommt dann bei manchen Orten noch dazu. Und das führt dazu, dass sich eben diese Region sehr, sehr schnell entwickelt. Wir reden hier vom südlichen Teil Siebenbürgens. Eine der ersten Niederlassungen war Hermannstadt. Und das wissen wir, weil Hermannstadt zum ersten Mal 1191 urkundlich erwähnt wird, durch die Gründung einer Propstei. Das heißt, wir reden schon von einer höheren Organisationsform der katholischen Kirche. So schätzt man, dass die Gründung der Stadt wenigstens 70 Jahre vorher liegen müsste. Die Stadt, weil hier zwei Handelswege zusammenkommen, der eine aus dem Osten in den Westen und aus dem Süden über den Roten Turmpass, kommt es auch zu einer schnellen Entwicklung auch der Zünfte, auch des Handelswesens. Und so entwickelt sich die Stadt dann auch ziemlich schnell. Entscheidend für die Siebenbürger Sachsen ist aber der Mongolensturm von 1241. Denn damals wird eigentlich so gut wie alles zerstört. Und so sehen sich dann die Sachsen gezwungen, Befestigungen zu bauen. Auf dem Dorf hat man das befestigt, was eigentlich aus Stein war, und das war die Kirche. Und so kommt es zu der reichen Landschaft der siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen im südlichen Teil von Siebenbürgens. Wir haben zurzeit knapp 200.
Die Siebenbürger Sachsen sind alle evangelisch, während die Banater Schwaben katholisch sind. Die Stadt wurde weiterhin mit drei Befestigungsringen zwischen dem 13. und 14. Jahrhundert umsäumt. Woher kommt eigentlich der Name Hermannstadt?
Es scheint, dass es damals die Tradition gab, dass die Ortschaften den Namen bekamen des Gruppenleiters der Gruppe, die sich niedergelassen hat. So haben wir zum Beispiel einen Fall auch in Neppendorf, wo die Akademie steht. Dort weiß man, die Ortschaft hieß ursprünglich Villa Eponensi. Es ging da um einen gewissen Epo. die erste Ortschaft Richtung Westen nach Hermannstadt, Großau, heißt auf Rumänisch Christian, auf Latein Villa Christiani. Da ging es wahrscheinlich um einen Christian. Hier war es wahrscheinlich ein Hermann. Aber dieser Hermann ist heutzutage nicht mehr als eine Legendenfigur. Urkundlich gibt es über ihn nichts. Natürlich gibt es mehrere Gründerlegenden. Eine von ihnen sagt, dass diesem Hermann versprochen wurde, dass er so viel Boden hier sein einnehmen darf, wie viel er mit einer Ochsenhaut umfangen kann. Er kam auf die Anhöhe, auf der sich die Altstadt befindet, die Oberstadt befindet, und kommt auf den glanzvollen Gedanken, diese Ochsenhaut in ganz dünne Streifen zu schneiden und kann so die Anhöhe umfangen. Natürlich, diese Legende gibt es an etlichen Orten in Europa. Die zweite Legende, die besagt, dass dieser Hermann sich hier niedergelassen hat, die Ortschaft gegründet hat, und dann kommt König Andreas III. Andreas III. Ist wichtig für die Sachsen, weil er diese Rechte, die ihnen versprochen wurde, dann im 13. Jahrhundert auch schriftlich festhält. Ja, und dort wird gesagt, in diesem Dokument auf dem goldenen Freibrief oder das Adrianum gehen mehrere Sachen zurück. Ist wahrscheinlich auch der Name der Siebenbürger Sachsen. Denn sie haben mit den Sachsen in Deutschland nichts gemeinsam. Sie kommen aus der Luxemburger Gegend, aus Flandern, Mosel-Gegend, also eine direkte Verbindung gibt es da eigentlich nicht. Aber in diesem Dokument werden sie Hospitem Saxonem genannt. Saxonische Gäste. Und Saxonen waren ja damals eigentlich alle Deutschsprachigen. Genauso wird dort gesagt, dass sie gerufen wurden ad retinendam coronam, zum Schutz der Krone, und siedeln auf terra deserta, auf unbewohntem Boden. Stimmt nicht so ganz, aber es gab hier eine Bevölkerung, aber das hat dazu geführt, in der Geschichtsschreibung, dass man gesagt hat, hier gab es gar nichts. So, und eben Andreas kommt nach Hermannstadt, und der Nachfolger dieses Hermanns, zum Zeichen der Tatsache, dass die Sachsen friedlich zusammen mit dem König siedeln wollen, stecken die beiden ihre Schwerter gekreuzt in die Erde. Das sieht man auch heute auf dem Hermannstädter Wappen, das werde ich euch später zeigen. Das eine Schwert wird nach Broos im Westen geschickt, das andere nach Draas in den Osten. Das waren so die Grenzgebiete der Siedlung. Das aus Draas ist jetzt im Museum in Gundelsheim zu sehen. Ob es wirklich das Schwert von damals ist, sei dahingestellt. Und das andere ist verloren gegangen.
Unser Fremdenführer war unter anderem der Leiter der Evangelischen Akademie in Nottendorf, einem Stadtteil von Hermannstadt. Wir brauchten uns also nicht zu wundern, in einer evangelischen Einrichtungsstätte untergebracht zu sein. Sind doch die Siebenbürger Sachsen, wie schon erwähnt, evangelisch. Bevor bei dem nun einsetzenden Regen das Mikrofon total vollgetrommelt wurde, stellten wir uns schnell in einem Durchgang der Wallbefestigung unter.
Durchgänge wie dieser wurden zwischen den drei Befestigungsringen planmäßig angelegt, sodass man im Falle eines Angriffes oder eines Brandes, egal wo man war, in 15 Minuten an egal welchen anderen Ort ankommen konnte. Im bekanntesten dieser Durchgänge stehen wir gerade. Der ist bekannt sowohl auf Deutsch wie auch auf Rumänisch unter dem Namen Generalsloch. Aus dem ganz einfachen Grund, eine Zeit lang hat im Haus über uns der Oberbefehlshaber der österreichischen Truppen in Siebenbürgen gewohnt, und das war eben ein General. Und so hat man gesagt, wir gehen durch das Loch unter dem General durch. Und so wurde es dann zum Generalsloch.
Dein Gesicht, es spiegelt sich in Regenpfützen. Ey, sogar grau kannst du gut tragen. Und wenn ich wieder mal nicht in deiner Nähe bin, dann wartest du mit offenen Armen. In deinen Straßen kann ich mich so wunderbar verlieren. Und was immer ich grad such, ich find es hier. Oh, Heimat, schön, wie du mich anlachst. Du bist immer dich immer, immer bei mir, wie ein Souvenir. Nachts allein im Neonlicht, manchmal tanze ich mit dir. Komm, tu nicht so, ich kenn dich in- und auswendig, und du weißt viel zu viel von mir. Mal bist du laut, mal bist du leise, müde doch nie allein. Und wenn du willst, kannst du mich wärmen oder eiskalt sein. Oh Heimat, schön wie du mich anlachst. Du bist immer da, wenn ich keinen zum Reden habe. Oh Heimat, wie du wieder aussiehst. Ich sag dich immer, immer bei mir, wie ein Souvenir. Da 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 da.
Hermannstadt ist also in Ringe eingeteilt, so wie wir das von Münster auch kennen. Allerdings waren in diesen Ringen auch Märkte und Verkaufsstände untergebracht, so wie wir das eigentlich auch in Schlesien kennen. Da war der Ring eigentlich der Markt. Hören wir noch einmal dem launigen Vortrag von Roger Pavu, unserem Stadtführer, in seiner charmanten Sprechweise zu.
Nun, hier stehen wir auf der bekanntesten Brücke in ganz Hermannstadt, und zwar auf der Lügenbrücke. Die Legende sagt, wenn jemand auf dieser Brücke eine Lüge sprechen wird, wird die Brücke einstürzen. Stimmt nicht. Es ist wirklich der ideale Platz in Hermannstadt, um ich liebe dich zu sagen, und die Brücke steht, Schatz. Es gab zwar ein paar Risse im Asphalt, aber dann hat das Bürgermeisteramt gleich neu geteert. Jetzt stimmt wieder alles. Eigentlich kommt der Name aus einer ganz, ganz anderen Richtung. Als die Brücke Ende des 18. Jahrhunderts gebaut wurde, galt sie als kleines technisches Wunder, denn sie war die erste Brücke in Hermannstadt, die nicht auf Pfeiler stand, sondern nur auf diesem Gusseisengerüst gelegt wurde. Und damals hieß sie die liegende Brücke. Aber im Hermannstädter Dialekt gibt es zwischen Liegen und Liegen keinen Aussprachunterschied. Und so wurde die Liegenbrücke zur Lügenbrücke, und dann kamen die ganzen Legenden, die den Namen erklären, wie zum Beispiel, dass unehrliche Händler von der Brücke runtergeworfen wurden. Oder dass dies der Treffpunkt für die Soldaten mit den Mädchen waren, und wenn die Soldaten da nicht erschienen, stand das Mädchen da und sagte, ja, dieser Lügner hat mich wieder sitzen gelassen.
Wie sieht es eigentlich mit dem Bildungswesen, mit Schulen und Kindergärten, weiterführenden Schulen und gegebenenfalls Hochschulen und Universitäten für die deutschsprachige Minderheit in Hermannstadt aus? Dazu noch einmal Roger Pavu aus berufenem Munde.
Und hier stehen wir vor der bekanntesten Schule in Hermannstadt, die Deutsch als Unterrichtssprache hat. Das ist die Bruckenthal-Schule, Klassen 5 bis 8. Aber wir haben in der Stadt 6 oder 7 deutschsprachige Kindergärten in staatlicher Hand. Mit den privaten werden es knapp 20. Schulen mit Klassen 1 bis 4 sind 6 oder 7. Schulen mit Klassen 5 bis 8 sind auch an die 5, 6. Und Schulen mit Klassen 9 bis 12 sind noch 3. Nur in der Bruckenthal-Schule, Klassen 5 bis 8, sind knapp 1000 Schüler. Minderheit 2000. Wir sind zeugungsfähig, aber auch nicht so zeugungsfähig, dass wir diese Schulen alle füllen. Was geschieht da? Es war schon immer so, dass die rumänische intellektuelle Elite versucht hat, die Kinder in die deutschsprachigen Schulen zu geben. Und so kommt es jetzt, dass wir eigentlich von dem Angebot an Plätzen in der Stadt weniger Plätze zur Verfügung haben, als Antragsteller auf einem Platz in einer deutschen Schule ist. Und zwar nehmen wir mal Beispiel Bruckental. Wenn es hochkommt, aus waschechten sächsischen Familien, wie wir das sagen würden, kommen bis zu maximal 5% der Schüler. Aus Mischehen weitere 20% und alles andere aus vollrumänischen Familien, wo niemand zu Hause Deutsch spricht. Die geben von klein auf ihre Kinder in den Kindergarten, bezahlen teilweise sogar noch eine Tante, die mit denen Deutsch spricht. Und dann machen die Kinder ihr gesamtes Bildungswesen auf Deutsch, mit Deutsch als Unterrichtssprache. Natürlich, jetzt sind schon die Kinder meiner Generation in diesen Schulen, die dann zu Hause teilweise auch Deutsch sprechen, obwohl sie aus rumänischen Familien kommen, weil sie schon diesen Bildungsweg gemacht haben. Ja, daher reden wir von einer absurden Situation, die vielleicht irgendwann mal in 40, 50 Jahren eintreten wird, dass wir quasi eine Kultur einer Minderheit haben, die lebendig ist, die gelebt wird, ohne dass die Minderheit noch vorhanden ist. Ja, das ist ein ganz paradoxes Phänomen. Im Allgemeinen gelten die deutschen Schulen als Elite-Schulen, auch von den Professoren her. Nun, man muss sich das aber dann auch vorstellen, nicht? Wenn die Kinder dann ihr Matura machen, ihr Abitur, haben sie zwei Sprachen auf muttersprachlichem Niveau, Deutsch und Rumänisch. Englisch wird bei uns ab der Vorschulklasse eingeführt und man hat das 12 Jahre. Die zweite Fremdsprache wird gewöhnlich in der 5., 6. eingeführt. Latein hat man 5. bis 8. Wenn man im humanistischen Bereich ist, hat man 5. bis 12. Latein. Das sind Voraussetzungen, um überall in Europa zu studieren. Überall. Außerdem wird ja auch noch das deutsche Sprachdiplom abgelegt in der 12. Klasse. Ja, also wirklich, das sind Voraussetzungen, da kannst du überall studieren.
Das der Hintergrund sein, dass
ja,
du überall hinkriegst.
So auf der anderen Seite, durch die deutsche Sprache, der größte Teil der Investoren im Raum ist aus dem deutschsprachigen Raum.
Weiter ging es zur evangelischen Stadtpfarrkirche, die vor der Reformation 1544 katholisch war, was man an einigen Elementen noch erkennen konnte. Aufgrund der geringer gewordenen Zahl an Siebenbürger Sachsen ist auch die Zahl der Gottesdienstbesucher weniger geworden. Roger erklärte uns in seinem ihm eigenen Humor auf die Frage nach der Anzahl 100%, alle 6. Manchmal, wenn Besuch da ist, sogar 200%, circa 14. Wir wissen ja aus der Geschichte, nach Beendigung des kommunistischen Ceausescu-Regimes reisten viele Rumäniendeutsche aus, zurück in ihre angestammte Heimat nach Deutschland. Das älteste Stück in der Kirche war das Taufbecken. Es war nach unserem Verständnis recht ungewöhnlich. Die Taufe selbst war in der Form eines Blütenkelches und der Fuß? Der Fuß wurde zum Heizen gebraucht. Das Ganze war beweglich, man konnte in den Fuß heiße Kohlen legen, sodass das Wasser aufgewärmt wurde. Denn damals war es üblich, dass man die Kinder ganz ins Wasser getaucht hat, so wie es heute noch in der orthodoxen Kirche üblich ist.
Wurde von einem Deutschen geschrieben, der Siebenbürgen so überwältigend fand, dass er sich hingesetzt und das floss ihm so aus der Feder. Das sind 7 Strophen eigentlich.
Wir fragten noch nach dem Namen Siebenbürgen.
Der Name Siebenbürgen, woher der kommt, ist fragwürdig. Denn die eine Theorie sagt, von den 7 Burgen, welches sind die 7 Burgen? Dann hat man gesagt, von den Richterstühlen. Es waren aber nie nur 7 Richterstühle, es waren immer 7 und 1, 7 und 2, teilweise 7 und 3. Von den 7 Bergen, welche Berge?
Ja, die von Schneewittchen.
Ja, also daher ist historisch nicht wirklich klargestellt, woher der Name Siebenbürgen kommt.
Er legt den Kranz vor seine Tür. Er hat ihn gebaut aus Zeitungspapier. Einer von uns, der sagt, was er denkt, und der jedermann mit Vornamen kennt. Whisky und Rum, Weinbrand und Korn, er hat diese Kneipe seit Generationen. Hier ging man hin, jeder war da, weil hier ein Ort der Zuflucht war.
Bekämpft und geschlagen, zu Grabe getragen, ein letztes Stückchen Heimat, verliert gegen Goliath. Wo man früher sein Bier entstand, baut gegen den Hohen. Der letzte macht das Licht aus. Der letzte macht das Licht aus.
Hier fanden sich Freunde, die es sonst nirgends gibt. Und so manches Paar hat sich hier verliebt. Vom Kleinraufverein einsamen Seelen. Diese vier Wände haben so viel zu erzählen. Diese vier Wände haben so viel zu erzählen.
Bekämpft und geschlagen, zu Grabe getragen.
So, hier verlassen wir jetzt erstmal Hermannstadt und ich denke, dass wir in unserer nächsten Sendung im Juli nochmal unseren Besuch in Siebenbürgen aufgreifen werden. Und doch ist uns in Münster Siebenbürgen nicht ganz fremd. Herbert Kober hat sich einmal schlau gemacht.
In unserer letzten Ausgabe des Ost-West-Radios berichtete Roswitha Möller über die Geschichte des deutschen Siedlungsgebietes Siebenbürgen in Rumänien. Heute möchte ich einen Blick auf die münsterschen Straßennamen mit ostdeutschem Bezug werfen, dabei besonders aber auf die, die aus dem Raum Siebenbürgen stammen. Die meisten auf ostdeutsche Orte bezogenen Straßennamen Münsters weisen auf die deutschen Ostgebiete hin. Pommern, Ostbrandenburg, Schlesien, Ostpreußen, Sudetenland. Denn aus diesen Gebieten wurden nach 1945 von den Siegermächten etwa 10 Millionen Menschen unter Verletzung von Menschen- und Völkerrecht vertrieben, nachdem die Vertriebenen Aufnahme in westdeutschen Städten gefunden hatten, wurde ihnen etwa ab den 50er Jahren durch heimatliche Straßennamen ein Stück ihrer Kultur wiedergegeben. Auf die Siebenbürger Straßennamen trifft dies, die Vertreibung, allerdings nicht zu. Diese Straßenbezeichnungen stammen bereits aus der Vorkriegszeit. zur Erinnerung. Die Karpatenlandschaft Siebenbürgen, auch Transsilvanien genannt, war das älteste geschlossene deutsche Siedlungsgebiet im Südosten Europas. Schon ab 1140 siedelten Sachsen mit besonderen Vorrechten in diesem Gebiet. Spätere Einwanderer kamen dazu. Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten in Rumänien etwa 800.000 Deutsche, davon etwa 250.000 in Siebenbürgen, die man die Siebenbürger Sachsen nannte. Eine weitere etwa gleich große deutsche Bevölkerungsgruppe in Rumänien war die der Banater Schwaben. Doch zurück nach Siebenbürgen und seinen zentralen Orten, den Münster neben dem Siebenbürgenweg drei weitere Straßennamen verdankt. Als südöstlichste deutsche Stadt Europas lag dort Kronstadt. Etwas westlich davon lag der Hauptort der Sachsen, Hermannstadt. Und als dritte bedeutende ehemals deutsche Stadt ist Klausenburg zu nennen. In den 30er Jahren wurde im Zuge der Erweiterung des Münsterschen Straßennetzes etliche der neuen Verbindungen mit deutschen Namen aus dem Osten belegt, zum Beispiel nach Eger im Sudetenland der Egerweg, ferner Masurenweg, Memelufer und eben auch nach Orten aus Siebenbürgen. Kommen wir zuerst zum Siebenbürgenweg. 1936 wurde ihm von der Stadtverordnetenversammlung Münster der Name gegeben. Damit wollte man auf Siebenbürgen hinweisen, den Siedlungsraum der Siebenbürger Sachsen. Der Weg zweigt stadtauswärts vom Kappenberger Damm ab und führt zum Glatzer Weg nahe dem Clemenshospital. Unweit vom Siebenbürgenweg befinden sich die drei übrigen Straßen, die nach Städten in Siebenbürgen benannt sind. Beginnen wir bei dem Städtenamen mit dem Hermannstadtweg, der nach dem Hauptort des Landes benannt wurde. Mit ihrem Beschluss hat die Stadt Münster 1936 das geistige, kulturelle und wirtschaftliche Zentrum der Deutschen in Siebenbürgen gewürdigt. Der im 12. Jahrhundert gegründete Ort besaß eine sehenswerte Altstadt mit gotischen und barocken Bauten, Laubengängen, einem mit stolzem Turm versehenen Rathaus und wertvollen Kirchbauten. 1945 hatte die Stadt noch 65.000 überwiegend deutsche Einwohner. Das heutige Sibiu zählt 169.000 überwiegend rumänische Bewohner. Der Hermannstadtweg befindet sich auch im Geistviertel, zweigt vom Duisbergweg ab und führt zum Siebenbürgenweg. Kommen wir nun zu Kronstadt, der vom Ritterorden bereits 1212 gegründeten Deutschordensstadt, die noch Ende des 19. Jahrhunderts mehrheitlich von Deutschen bewohnt war. 1936 wurde daher von der Stadtverordnetenversammlung Münster einer Straße im Geistviertel der Name Kronstadtweg verliehen. Kronstadt war das Zentrum des landwirtschaftlich geprägten, deutsch besiedelten sogenannten Burzenlandes, des Burzenlandes im Südosten Siebenbürgens. Entsprechend der langen Stadtgeschichte weist auch Kronstadt ein mittelalterliches Stadtbild mit Rathaus und bedeutenden gotischen Kirchbauten auf. 1940 zählte die Stadt 90.000 Einwohner, davon ein Drittel Deutsche. Heute zählt Brasov, wie Kronstadt auf Rumänisch heißt, etwa 250.000 Einwohner, ist Sitz einer Universität und weist zahlreiche Industrien auf, Erdöl, Textil, Holz, Zement und Wagenbau. Der Kronstadtweg führt parallel zum Hermannstadtweg, ebenfalls im Geistviertel, vom Duisbergweg in Richtung Siebenbürgenweg. Der dritte bedeutende Ort Siebenbürgens, nachdem im Jahr 1936 eine Straße in Münster benannt wurde, ist Klausenburg. Klausenburg, oder wie es auf Rumänisch heißt, Cluj-Napoca, ist heute die zweitgrößte Stadt Rumäniens mit 325.000 Einwohnern. Doch auch diese Stadt hat eine deutsche Geschichte. Im 13. Jahrhundert wurde Klausenburg von deutschen Siedlern erbaut, später abwechselnd von einem ungarischen und deutschen Rat verwaltet. 1569 war Klausenburg Sitz des Landtages von Siebenbürgen, später Hauptstadt des Großfürstentums Siebenbürgen. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges gehörte Klausenburg, das rund 100.000 Einwohner zählte, zu Ungarn, fiel dann aber an Rumänien zurück. Entsprechend seiner langen, auch deutschen Geschichte, hat Klausenburg ein sehenswertes historisches Zentrum. Die Stadt ist der kulturelle Mittelpunkt der ungarischen Minderheit Rumäniens. Entsprechend seiner Größe ist Klausenburg heute ein erstrangiges Wirtschaftszentrum Rumäniens mit Universität, zahlreichen Industriezweigen, Flughafen, Eisenbahn- und Verkehrsknotenpunkt und auch Landwirtschaft mit 7 Großmarkthallen. Im Übrigen hat Klausenburg seit 1976 eine Städtepartnerschaft mit Köln. Der Klausenburgweg liegt ebenfalls im Geistviertel und führt von dem Duisbergweg zum Siebenbürgenweg. Bei der Betrachtung der siebenbürgischen Straßen in Münster wird ersichtlich, wie stark deutsche Besiedlung und Kultur den Osten Europas geprägt und bereichert haben. Selbst der Zweite Weltkrieg und die freiwillige Ausreise der Volksdeutschen in den letzten Jahrzehnten haben die Spuren der deutschen Vergangenheit nicht tilgen können.
Und wie kommt eine Siebenbürgerin nun nach Münster? Ich muss mich korrigieren.
Wir waren ja jetzt in Siebenbürgen gewesen, aber Gerlinde ist nicht gebürtig aus Siebenbürgen, sondern aus dem Banat. Gerlinde, erzähl doch mal, wann bist du geboren im Banat und wo und wie war das damals eigentlich?
Ich bin in Banat in der schönen Gemeinde Alexanderhausen geboren, 1965. Und da aufgewachsen, zur Schule gegangen bis zur 8. Klasse und danach in Temeswar ins Lenau-Lyzeum, die Lenau-Schule. Von dort aus bin ich dann auf die Universität zum Studieren. Danach habe ich auch noch ein Lehramt ausgeführt, war ich noch Lehrerin in Lugosch. Mhm. Zusammen mit meiner Familie bin ich 1989 ausgesiedelt in die neue Heimat, von der alten Heimat Banat in die neue Heimat Deutschland. Zusammen mit meinen Eltern und meiner Schwester, wo wir dann uns ganz schnell wieder eingelebt haben.
Mhm. Sind deine Eltern damals ins Banat ausgewandert? Oder wer war das?
Ins Banat sind im 18. Jahrhundert unsere Urahnen ausgewandert. Das war die Zeit von Maria Theresia, die damals diese Ansiedlung gefördert hat und viele Leute dahin gelockt hat, um die Grenzen, die östlichen Grenzen zu festigen mit katholischen Menschen. Und das sind meine Urahnen, die im Banat gelebt haben. Und nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Banat auf die drei Länder Ungarn, Jugoslawien und Rumänien aufgeteilt. Und meine Großeltern lebten damals im rumänischen Teil. Und darum bin ich halt auch im rumänischen Teil des Banats geboren und aufgewachsen.
Ja, toll, danke. Und jetzt waren wir in Siebenbürgen gewesen. Was hast du in Siebenbürgen gemacht?
In Siebenbürgen war ich jetzt auch mit dieser Reisegruppe, eine Begegnungstagung vom Frauenverband, der dem Bund der Vertriebenen angehört. Und da haben sich viele Frauen getroffen, die jeder aus unterschiedlichen östlichen deutschen Siedlungsgebieten stammen.
Ja, das war eine tolle Begegnung. Und was machst du jetzt in Münster?
In Münster bin ich dienstlich unterwegs, weil wir eine Firma, also ich arbeite bei einer Firma, die drei Standorte hat. Einer davon ist Münster, wo ich jetzt gerade aktuell bin. Ansonsten gibt es noch Karlsruhe und München.
Mhm. Gut, und ich freue mich, dass wir hier uns Münster getroffen haben. Danke
ich
dir.
Ich freue mich auch. Danke.
Die Liebe zu ihrer Heimat Siebenbürgen drückt sich auch in folgendem Lied aus.
Willst du Gottes Werke schauen, komm in Siebenbürgen an. Jede Stücke ist ein Kunstwerk aus der Schöpfungsmeister.
Ja, so besingen und lieben die Siebenbürger Sachsen ihre Heimat. Wir stehen respektvoll daneben und wir Ost- und Westpreußen, Schlesier, Sudetendeutschen, Pommern, was fühlen wir dabei? Wir sind ein wenig betreten. Wenn wir unsere Heimatlieder in der Öffentlichkeit singen würden, würden bestimmt hämische Bemerkungen fallen. Oder? So, und damit wären wir mal wieder am Ende unserer Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, angekommen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir, das sind Roswitha Möller am Mikrofon und Lukas Wünnemann in der Technik. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, wie immer am ersten Sonntag im Monat. Das ist der 2. Juli um 19.05 Uhr, gleich nach den Nachrichten. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute, frohe Pfingsten und tschüss.
Rote, rote, rote Rosen blühen im Garten. Rote, rote, rote Rosen auf der Heid. Drum pflück ich mir so zwei rote Rosen, trag sie meinem Liebchen ans Fensterlein. Drum pflück ich mir so zwei rote Rosen, trag sie meinem Liebchen ans Fensterlein. Liebchen, schläfst du oder wachst du? Oder bist du's gar nicht mehr? Ich tu nicht schlafen, ich tu nicht wachen, habe ganz was anderes in meinem Sinn. Ich tu nicht schlafen, ich tu nicht wachen, habe ganz was anderes in meinem Sinn. Hab gehört von deinen Freunden, dass ich dir zu arm bin. Drum geh und such dir ein anderes Dirndl, das dir und deinen Freunden gleicht. Drum geh und such dir ein anderes Dirndl, das dir und deinen Freunden gleicht. Geh hinweg von meinem Fenster. Geh hinweg von meiner Tür. Drum reichen wir uns die beiden Hände, Schatz, auf ein ewiges Nimmerwiedersehen. Drum reichen wir uns die beiden Hände, Schatz, auf ein ewiges Nimmerwiedersehen. Zieh den Ring von meinem Finger. Zieh den Ring von meiner Hand. Drum nun ade, mein falsches Madel, mit unserer Liebe ist es vorbei. Drum nun ade, du mein falsches Madel, mit unserer Liebe ist es vorbei.